Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich im Namen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Nachdem wir pandemiebedingt keine Veranstaltungen in Wiesbaden durchführen konnten, haben wir Ihnen die Möglichkeit geboten, unsere Themen in Form von Podcasts anzuhören. Wir hoffen, für Sie ein attraktives Programm zusammengestellt zu haben. Bleiben Sie gesund und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen live in unseren Räumlichkeiten in Wiesbaden.
Die liberale Demokratie, die uns lange selbstverständlich erschien, steckt aktuell in einer Krise. Von verschiedenen Seiten ist sie Angriffen ausgesetzt und braucht gerade heutzutage besonders eine aktive Teilhabe und Pflege. Darum geht es in dem Buch »Demokratie – Eine gefährdete Lebensform« und in dem heutigen Podcast. Das Gespräch führt der Chefredakteur der VRM, Stefan Schröder.
Willkommen zum Podcast mit Professor Till van Raden im Rahmen der Reihe »Literatur und Politik« der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Kurz zu Professor Till van Raden, geboren 1969, Studium der Geschichte, Promotion an der Universität Bielefeld und er lehrt neuere und neueste Geschichte an der Universität de Montréal, Inhaber des Canada Research Chair in German and European Studies. Hallo, Herr van Raden.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Demokratie. Müssen wir uns um diese Staats- und Regierungs- und Lebensform Sorgen machen?
Die Demokratie ist eine Herrschaftsform unter vielen. Eine Staatsform unter vielen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Staatsformen gibt es, wenn man das etwas einfach formulieren will, keinen festen Grund der Demokratie. Also die Monarchie leitet sich von der Idee des Gottesgnadentums ab. Der König, die Macht des Königs beruht auf einer göttlichen Gnade. Etwas Vergleichbares kann es für die Demokratie nicht geben. Und in der Zeit der Entstehung der Demokratie, der großen demokratischen Revolution des späten 18. und 19. Jahrhunderts, hat dann der britische Historiker Thomas Babington Macaulay auch das Bild geprägt, dass Demokratie all sail but no anchor. Die Demokratie ist voll, also das Schiff der Demokratie ist ein Schiff mit vielen, vielen Segeln, aber ohne Anker. Mhm. Das heißt, die große Frage der Demokratie ist immer, was kann der mögliche Grund der Demokratie sein? Und diese Frage ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen können und die wir uns auch mit einem gewissen Maß zumindest an Sorge stellen sollten.
Sie sind ja mit einer ganz bestimmten Fragestellung an das Thema nochmal herangegangen. Was hat Sie genau in dem Thema gereizt?
Die Frage, wie Demokratie möglich ist, begleitet uns natürlich eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert. Insofern ist diese Frage alles andere als originell. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der sozialistischen Volksdemokratien hat sich aber gerade in den westlichen Demokratien die Idee durchgesetzt, dass die Demokratie die gleichsam selbstverständliche Herrschaftsform der Moderne ist. Und dann ist die Demokratie und insbesondere die liberale Demokratie so etwas wie ein Perpetuum mobile. Wenn man einmal die liberale Demokratie ermöglicht hat und dann einmal angestupst hat, dann läuft die liberale Demokratie auf Ewigkeit. Und inzwischen haben wir festgestellt, das stimmt so nicht. Die liberale Demokratie ist in vielen Ländern in die Krise geraten, sowohl in den Kernländern, aber auch in vielen neuen Demokratien, gerade auch in Ost- und Ostmitteleuropa. Und an die Stelle des großen Gefühls der Sicherheit und fast des Triumphs der Jahre nach 1989-90 ist jetzt eine immer größer werdende Angst und Sorge getreten, dass die Demokratie eigentlich kurz davor ist, zu sterben, zu degenerieren, unterzugehen. Und auf diese Stimmung wollte ich reagieren, weil ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, einfach nur die Lust am Untergang zu pflegen.
Ja, das fand ich auch das Sympathische an dem Buch, dass Sie also nicht wie so ein griesgrämiger Doktor am Krankenbett den Puls fühlen und die vielen Krankheiten aufzählen und Diagnosen, sondern es geht Ihnen um die Resilienz. Also wie kann ich die Demokratie wetterfest machen? Was macht sie aus? Wo ist sie stabil? Und was haben wir selbst damit zu tun? Da haben Sie ja ganz bestimmte Wege auch beschritten. die Lebensformen, das ist ja ein ganz besonderer Begriff, den Sie nicht erfunden haben, aber den Sie bewusst aufgreifen. Und Sie haben bestimmte, ja, ich will mal sagen, Bodenproben genommen aus der Bundesrepublik Deutschland, um zu analysieren, wie es zu diesen Zeiten nach 1945 um die Demokratie bestellt war. Können Sie diesen Schritt, den Sie da gegangen sind, nochmal beschreiben?
Also für mich war zunächst einmal der Ausgangspunkt, dass die Überlebensfähigkeit einer Demokratie unter guten Voraussetzungen, wirtschaftlichen Wachstum, stabilen außenpolitischen Verhältnissen, am Ende kein besonders interessantes Problem ist. Also zu verstehen, warum die Schönwetterdemokratie es schafft, irgendwie zu überleben,
das ist nicht
die entscheidende Frage.
Ja.
Die entscheidende Frage ist, um jetzt auch nochmal auf dieses Bild mit dem Schiff und den Segeln und dem Anker zurückzukommen, was passiert, wenn das Schiff der Demokratie in raues Wasser gerät? Mhm. Und wenn eben die Rahmenbedingungen alle Krisenphänomene verstärken? Und woher kommt dann das, was Sie gerade die Resilienz genannt haben? Und ich würde dann eben einfach nur zunächst einmal auch von Widerstandsfähigkeit eines demokratischen Gemeinwesens sprechen. Und da gibt es eben unterschiedliche Blicke, die man darauf richten kann. Und der eine Blick richtet sich sehr stark auf die Frage, wie ist denn der demokratische Staat aufgebaut? Was ist das demokratische Institutionengefüge? Wie verhalten sich die unterschiedlichen Gewalten zueinander? Welche Rolle spielen Parteien? Können Parteien diese Rolle erfüllen? Welche Rolle spielen Wahlen? Und wie kann man möglicherweise hier und da an Stellschrauben etwas verändern, um die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des demokratischen Staates als Staat zu erhöhen? Aber wenn wir nochmal zurückkommen auf die Frage nach dem Anker, also worin besteht eigentlich die Grundlage, dann kann das demokratische Staatswesen noch so schön aufgebaut sein, ohne die mündige, freie Zustimmung aller Bürgerinnen und Bürger dieses Staates wird es mit der Widerstandsfähigkeit nicht besonders weit her sein.
Sonst haben wir ein Geisterschiff.
Genau, das Schiff wird dann, wenn man in dem Bild bleiben will, eine Art Geisterschiff. Und das sieht schön aus.
Fliegende Holländer, ganze Opern werden da rumgebaut.
Das sieht schön aus, aber es entstehen eben sozusagen Illusionen von Stabilität. Und die eigentliche Form von Stabilität in einem demokratischen Gemeinwesen ist, dass all diejenigen, die der demokratischen Staatsgewalt unterworfen sind, und natürlich bleibt der demokratische Staat auch ein Staat der Gewalt, dass diese sich freiwillig, mündig dieser Staatsgewalt beugen und die Legitimität dieser Staatsgewalt bejahen und akzeptieren. Und zwar auch dann, wenn sie mit einzelnen Entscheidungen dieses Staates hadern oder sogar unzufrieden sind.
Also vor allen Dingen auch mitmachen, ja? Nicht nur akzeptieren.
Das Erste wäre zunächst einmal auch die Legitimität eben bejahen. Aber dieses Bejahen fällt eben nicht vom Himmel und ist auch ja schon eine Form von Mitmachen. Weil jede Form von Regierung ist natürlich für uns alle immer auch eine Zumutung. Sie schränkt uns alle immer in unseren Freiheits- und Grundrechten ein. Und die Frage ist eben, woher kommt unsere Bereitschaft, die Legitimität eines Staatswesens auch dann zu akzeptieren, wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit einzelnen Entscheidungen nicht zufrieden sind.
Und da reicht es eben nicht nur, dass die wirtschaftlichen Umstände angenehm sind und wir in äußerer Sicherheit leben.
Also es ist immer hilfreich.
Schadet nicht.
Aber die große Frage, wenn wir davon ausgehen, dass internationale Konstellationen nicht auf ewig harmonisch sein werden, wenn wir davon ausgehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht immer ein grenzenloses Wachstum garantieren wird, stehen wir vor der Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir schwierige, schwere Entscheidungen treffen müssen, die folgenreich sind und die eben nicht auf allgemeinen Beifall stoßen werden.
Ihre Herangehensweise ist ja höchst originell gewesen. Sie haben also zum Beispiel als Forschungsgegenstand Zeitschriften genommen, die Fachzeitschrift des Bundesgrenzschutzes oder die Tabakzeitung, übrigens mal in unserem Verlag erschienen, hänge ich also schwer dran. Ratgeberbücher, Familienratgeber zum Thema, zum Nukleus Familie kommen wir ja sicher gleich nochmal. und Sie haben Ihre Stichproben auch zu unterschiedlichen Zeiten gesetzt. Natürlich die Anfangsphase nach 45 beispielsweise. Interessant fand ich auch die Remigranten, also Menschen, die fliehen mussten oder wollten aus dem Nazireich, kommen zurück und haben ja einen ganz anderen Blick, nicht unbedingt objektiv, aber eine andere Perspektive. Können Sie nochmal gerade diese erste Phase, wo lassen Sie die Enden so in den Mitte der 50er Jahre, schätze ich mal, also, oder sagen wir mal mit dem Wirtschaftswunder, wie kann man die skizzieren?
Der Ausgangspunkt ist die aus deutscher Sicht totale Niederlage im Frühjahr 1945, die einhergeht mit dem Gefühl eines moralischen Versagens und einer moralischen Katastrophe. Aus Blick der Alliierten stellt sich das Problem anders dar, nämlich die fragen sich, wie kann es möglich sein, wie können wir es ermöglichen, dass aus diesen eingeschworenen Feinden der parlamentarischen Demokratie, die 12 Jahre lang dem nationalsozialistischen Regime mehr oder weniger großen Beifall geleistet haben, wie können wir aus diesen Menschen in Anführungszeichen gute liberale Demokraten machen? Und das war eine Frage, die haben sich sowohl die Alliierten gestellt, als auch Leute wie, stellvertretend für viele andere nenne ich jetzt mal Theodor Heuss, aber man könnte auch bei Konrad Adenauer ähnliche Argumente finden, die von Anfang an eher in Opposition zum Nationalsozialismus gegangen sind und jetzt versuchten, gemeinsam auch mit den Alliierten, das Projekt eines demokratischen Staates zu verfolgen. Und hierfür war, und das war vermutlich allen klar, hierfür war es notwendig, nicht einfach nur auf dem Papier eine gute Verfassung, eine gute Regierungsform, ein gutes Parteiwesen zu entwerfen, sondern all dies mit einem demokratischen Geist zu füllen. Und dieser demokratische Geist, demokratische Tugenden, eine demokratische Kultur, das sind Dinge, die nicht vom Himmel fallen und die auch nicht in einem Vakuum existieren, sondern die sehr voraussetzungsreich sind. Und das alle diese Leute, die entweder von außen oder als quasi mehr oder weniger stille Oppositionelle gegen den Nationalsozialismus von innen das beobachtet hatten, waren überzeugt, dass der Weg in die Demokratie nicht einfach nur eine Frage der Regierungsform sein würde, sondern dass man auch darüber nachdenken müsste, wie man den Lebensalltag der Menschen neu bestimmen kann.
Sie haben jetzt praktisch, Sie haben ja die basale Situation geschildert, von der alle sagen, das war ja nicht die Stunde Null, sondern es gab Hunderttausende, die sich schuldig gemacht hatten und dort noch auch in Amt und Würde saßen, Juristen beispielsweise und Ähnliches. Mit Professor Falter habe ich neulich gesprochen, der diese Entnazifizierung untersucht hat und parallel also die Nazis in ihrer Aufnahmekartei Aussage trifft und was sie dann bei dem Entnazifizierungsverfahren gesagt haben, das ist ja entlarvend. Wie ehrlich oder wie überzeugend sind oder ist das Gros der Deutschen denn zur Demokratie übergegangen, schon in dieser ersten Phase? Auch anhand dessen, was Sie im banalen Alltag so herausgefunden haben.
Also ich würde die Frage zunächst einmal so zuspitzen und sagen, wir können nicht in das Herz der Menschen schauen. Ja? Ich glaube, es spricht viel dafür, dass es einen langen Übergang, Überhang von nationalsozialistischen Mentalitäten, Haltungen, teilweise auch ideologischen Denkfiguren gibt. Aber ich glaube, dass man sehr genau zeigen kann, dass das Angebot der Alliierten und das Angebot der politischen Eliten, und die Eliten waren häufig eben Leute, die relativ unbeschadet und unbeschmutzt durch den Nationalsozialismus gekommen waren, dass diese Leute der breiten Bevölkerung das Angebot machten, ihr könnt mitmachen, wir laden euch dazu ein, mitzumachen. Alle wissen, dass wir hier nicht über Hunderttausende und vielleicht auch nicht nur eine Million Schuldige reden, sondern 7, 8 Millionen Schuldige. Und dass es mit den Mitteln der Justiz überhaupt nicht mehr zu bearbeiten ist, aber dass wir ein Angebot machen, mitzumachen an diesem neuen demokratischen Gemeinwesen und dem Staat. Und dass man eben sagt, wir können euch nicht in die Köpfe und in die Herzen schauen,
ja.
Aber wenn ihr nicht anfangt, nationalsozialistisches Gedankengut öffentlich zu verkünden, dann habt ihr die Chance, mitzumachen. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in diesen ganzen Bereichen, die ich für wichtig halte, also zum Beispiel den Familienalltag, die sozusagen öffentlichen Debatten, das Pressewesen. Wir wissen ganz genau, dass unzählige führende Journalisten der 50er Jahre ihre Karriere auch dem Nationalsozialismus
als Kriegsberichterstatter unterwegs.
Unter anderem, ja. Und trotzdem können wir auch bei denen beobachten, dass sie sich versuchen, an diesen Debatten zu beteiligen und diese Debatten ernst zu nehmen. Und das war eben das, wenn man so will, großzügige Angebot, sowohl der Alliierten als auch der alten Weimarer genuin demokratischen Eliten wie Heuss oder Adenauer oder sämtliche führende Sozialdemokraten an die breite Öffentlichkeit. Wir laden euch ein, euch an diesem Projekt zu beteiligen.
Das Spannende ist, Sie sagen ja, ins Herz konnten Sie nicht gucken, aber Sie haben ja an den Küchentisch geguckt. Anhand der Familienratgeber oder auch kirchliche Broschüren und ähnliches. Und haben da festgestellt, gerade die Rolle des Vaters, dieses Patriarchalische, verändert sich. Nun gut, also viele Väter kamen gar nicht aus dem Krieg zurück, andere kamen erst bis 1955. Aber wie entscheidend war das, dass in diesem Kern sozusagen der Demokratie tatsächlich auch sich was verändert hat?
Ich glaube, dass das gerade für die ersten 15, 20 Jahre der Nachkriegszeit eine zentrale Rolle spielt. Da gibt es einen grundsätzlichen Punkt. Die Figur des Vaters spielt in der christlich-jüdischen Tradition eine zentrale Rolle, um überhaupt über die Frage der legitimen Autorität nachzudenken. Das heißt, jedes Nachdenken über den Vater ist immer auch ein Nachdenken über eine legitime Form der Autorität. Und in der unmittelbaren Nachkriegszeit gab es einen breiten Konsens in der Öffentlichkeit, dass das patriarchalische Prinzip, wie man damals häufig sagte, einer der wichtigsten Gründe für den Aufstieg und den Triumph des Nationalsozialismus gewesen war. Ob wir das heute so sehen, ist gar nicht entscheidend. Das spielte für die damalige Wahrnehmung aber eine zentrale Rolle. Und dann spielte eben eine vermutlich in der Langzeitwirkung noch viel wichtigere Frage eine Rolle, nämlich, wie ist eigentlich das Verhältnis des Vaters und des Soldaten? Ja. Und das ist eine Denkfigur, die für den Nationalismus insgesamt zentral ist. Der kämpfende Soldat kämpft, weil er zugleich eben der Vater ist, der seine Familie beschützt.
So ist das Narrativ.
Genau, genau. Und das sieht man schon im deutschen Nationalismus seit den Befreiungskriegen, aber es ist eine Denkfigur, die finden wir eigentlich in allen Nationalismen. Und interessanterweise für die deutsche Selbstverständigung über solche Fragen lässt sich beobachten, dass das zerbricht in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und das hat etwas mit dem zu tun, was ich vorhin schon so allgemein die moralische Katastrophe genannt habe. Die heimkehrenden Soldaten sind eben nicht einfach nur in Lumpen gekleidete Figuren, die mit den Herrenmenschen, die wenige Jahre zuvor Europa erobert hatten, in Anführungszeichen, schon optisch nichts zu tun hatten, sondern sie werden auch als moralisch gescheiterte Figuren wahrgenommen. Und das spielt eine wichtige Rolle für die Frage, was können eigentlich Väter in der Familie noch machen, woran können sie anknüpfen und sollten sie möglicherweise darüber nachdenken, ob es nicht etwas anderes noch gibt, als die quasi militärisch-autoritäre Figur des Vaters.
Jetzt passiert ja was Spannendes. Sie sagen, damit haben im Grunde die 68er gar nicht mehr viel Arbeit. Dieser Aufstand gegen die Väter, diese Väter sind im Grunde schon von ihrer Autorität befreit. Die rennen offene Türen ein, also die machen sich in Festungen zu schaffen, die längst geschliffen sind.
Also so weit würde ich nicht gehen, aber das Interessante ist eben, dass die Kritik an bestimmten Formen der Autorität schon eine viel längere Tradition. Mhm. Und gerade auch in der breiten Öffentlichkeit eigentlich schon in den späten 40er, 50er Jahren einsetzt. Insofern knüpfen die 68er da an etwas an. Der große Unterschied ist, dass in den 50er Jahren und auch noch in den frühen 60er Jahren die Überzeugung vorherrscht, dass der Weg aus dieser Krise heraus ein Weg ist, für den man die Familie braucht. Und dass die Familie ein zentraler Ort ist, um mit neuen Formen der Autorität und auch mit neuen Formen der Gleichberechtigung von Mann und Frau, Vater und Mutter zu experimentieren.
Jetzt kommt Prinz Teufel mit der Kommune 1.
Genau. So. Und die 68er, natürlich nicht alle, aber einige und gerade diejenigen, die unser Bild der 68er so stark prägen, und dazu gehören dann die Kommunaden, sagen, also die Familie ist natürlich an sich des Teufels und eine fürchterliche Institution der Repression, die wir in jedem Fall überwinden müssen. Und daher kommen dann diese Experimente jenseits der Familie, die Kommunen, die Kinderläden und so weiter. Und der, wenn man so will, Furor der 68er hat eben genau auch etwas damit zu tun, dass die Debatte über die Frage der Autorität, gerade auch vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus, schon in den 50er Jahren und dann natürlich auch 1968 besonders leidenschaftlich und intensiv geführt wird.
De facto, meine Interpretation, hat ja praktisch nur die eine Elite eine andere abgelöst. Wir werden ja wieder von einer bestimmten Schicht auch regiert. Wie wichtig sind denn Eliten oder Autoritäten überhaupt in einer Demokratie?
Also ich würde zunächst einmal, was die Frage der Autorität angeht, sagen, Autoritäten in ganz unterschiedlichen Formen sind unverzichtbar. Ja, also wenn Sie über Lehrerinnen oder Lehrer nachdenken, Polizistinnen, Polizisten, auch PolitikerInnen, also egal wo Sie hinschauen, Autorität ist unverzichtbar. Die Frage ist nur, was ist das für eine Form von Autorität und was ist die Quelle dieser Autorität? Und was ist das Ziel dieser Autorität? Und ich will das nur an einem Beispiel mal erläutern. Denken Sie an die Familie. Die Autorität des Vaters und die Autorität der Mutter ist unverzichtbar. Also Sie können ja nicht ein zweijähriges Kind an der roten Ampel einfach rüberspazieren lassen. Gleichzeitig zielt aber eine demokratische Autorität immer darauf, sich selbst abzuschaffen. Mhm. Ja? Wenn Sie mit einem zweijährigen Kind reden, reden Sie anders. Und da spielt Autorität eine andere Rolle, als wenn Sie mit einem 8-Jährigen, einem 14-Jährigen und gar mit einem 18-Jährigen Kind reden. Und das lässt sich natürlich auf alle möglichen anderen Bereiche übertragen. Das gilt dann auch für Schulen, das gilt dann für Universitäten und mit Sicherheit auch für die Frage der Autorität eines Politikers und einer Politikerin. Das heißt, Autorität ist zentral. Die Frage ist nur, was ist das für eine Autorität und worauf zielt sie eigentlich? Und das bringt mich dann auch zu der Frage der Eliten. Ich glaube, dass Eliten, was immer man darunter versteht, vielleicht eine etwas höhere Verantwortung haben, diesen demokratischen Geist, diese demokratischen Tugenden auf besondere Art und Weise zu pflegen. Ja? Und das ist dann auch etwas, was auch in der Nachkriegszeit eben noch eine wichtige Rolle spielt. Und jemand, der dafür ein enormes Gespür hatte, war Theodor Heuss. Mhm. Ja, und an der Figur des Bundespräsidenten, so wie Theodor Heuss sie überhaupt erstmal mit Inhalt und Leben gefüllt hat.
Papa Heuss.
Das hat er abgelehnt, weil er eben nicht diese sozusagen patriarchalische wollte. Aber dass er immer wieder betont hat, dass er versucht, in jeder Situation auf Augenhöhe mit allen Bürgerinnen und Bürgern zu reden. Ja. Das sind natürlich Inszenierungen, wir sind ja nicht naiv, aber gerade diese Inszenierungen spielen eben eine zentrale Rolle für die Art und Weise, wie wir Politikerinnen wahrnehmen und ihre Macht.
Ich würde gerne nochmal an dem Begriff Eliten festhalten, weil das ist ja nun ein Kennzeichen der Demokratie, der friedliche Machtwechsel. Mhm. Heißt das auch, dass die Eliten, deren Identität sich verändern können müssen, dass es also unterschiedliche Schichten sein können, oder ist das immer derselbe Typus, den sie festmachen in einer Demokratie?
Eine sehr interessante Frage. Also ich würde zunächst einmal sagen, also politische Eliten einer Demokratie kennzeichnen sich immer dadurch, dass sie in jedem Moment sich vor Augen führen, dass das nur Herrschaft auf Zeit ist. Hm. Und dass das Ende dieser Herrschaft eben etwas völlig Normales ist. Und deshalb ist auch in der politikwissenschaftlichen Debatte über die Frage, wie können wir überhaupt Stabilität von Demokratie als Herrschaftsform messen, der friedliche Machtwechsel, der mindestens zweimal erfolgt sein muss, eines der Hauptkriterien. Und das hat mir immer sofort eingeleuchtet.
Ja.
Und welche Art von Persönlichkeit sich damit verbindet, ist natürlich auch eine interessante Frage. Aber ich würde dann eben nochmal betonen, im Zentrum dieser Frage der Persönlichkeit steht dann immer die Frage, welche Art von Autorität möchten Politiker und Politikerinnen verkörpern und wie möchten sie diese Autorität ausüben? Aber nochmal, das gleichsam Grundmotiv ist immer das Bewusstsein, dass alle Herrschaft in einer Demokratie nur Herrschaft auf Zeit ist.
Ja, Sie kommen ja da mit dem Beispiel Offenbach und seinem Stadtbad auch also am Kernthema. Scheinbar hat das wenig zu tun mit dem Raumschiff Bonn oder Berlin. Mhm. Aber der große Vorwurf der Kritiker dessen, was wir heute an Demokratie haben, ist ja, diese Politikerkaste in Anführungsstrichen ist so abgehoben, dass sie in einer Blase existiert und gar nicht mehr das Gespür dafür hat, was die Menschen wirklich wollen. Und vor allen Dingen haben sie selber ein großes Interesse, auch aus materiellen Gründen, diese Rolle nicht mehr abzugeben.
Also vielleicht beginnt alles Nachdenken über die Frage damit, dass wir unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Dann könnte man sagen, es gibt Brüssel oder überhaupt die europäischen Institutionen und da, glaube ich, findet man solche Phänomene am ehesten.
Ja.
Vielleicht ist es auch unvermeidlich, weil die Distanz sozusagen zum Lebensalltag der europäischen Bürgerinnen und Bürger am
größten ist. Wobei es von Frankfurt nach Brüssel, glaube ich, näher ist als nach Berlin.
Gut, okay, aber also es geht ja auch um die gefühlte Nähe. Ne? Und da spielen die Medien eben auch eine riesige Rolle.
Es gibt kaum Korrespondenten in Brüssel.
Aber es gibt eben auch, und das ist ja auch eine große Herausforderung, können wir so etwas schaffen wie eine europäische Öffentlichkeit, die dann wiederum auch europäische Politik kontrollieren kann, beobachten, kommentieren, kontrollieren kann. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es gibt die europäische Ebene, es gibt die Ebene der Nationalstaaten, in diesem Fall dann eben Berlin, dann gibt es die Ebene der Bundesländer oder Provinzen und dann gibt es die kommunale Ebene. Und ich glaube, dass auf allen Ebenen sich diese Frage nochmal anders stellt und dass gerade die kommunale Ebene für die Art und Weise, wie wir demokratische Lebensformen mit Inhalt und Leben füllen, eine zentrale Rolle spielen, weil dort der Zusammenhang zwischen dem Lebensalltag der Bürgerinnen und Bürger und den politischen Entscheidungen besonders augenfällig
ist. Da ist jeder Mensch Experte. Kann sofort nachprüfen, was erzählt wird und was tatsächlich passiert.
Genau, genau. Und ich meine, man könnte jetzt sagen, analog zu dem schönen Bild, dass es in Deutschland 82 Millionen BundestrainerInnen gibt.
Oder jetzt Virologen.
Virologen, exakt. Könnte man sagen, irgendwie, es gibt auch 82 Millionen BundeskanzlerInnen. Aber das ist noch eine andere Ebene. Aber ich wollte, worauf es mir eben auch ankommt, ist diese quasi Nähe auch von dem, was Sie politische Elite genannt haben, und den Bürgerinnen und Bürgern. Das kommt ja einfach viel mehr zusammen im kommunalen Raum. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann eben, dass eine der Aufgaben demokratischer Politik eben darin auch besteht, die sozialen und kulturellen Voraussetzungen der Demokratie zu pflegen. Was immer das konkret heißt. Und dann kann man anfangen, darüber zu streiten. Also das Bild der wehrhaften Demokratie, das ja für die Bundesrepublik eine zentrale Rolle gespielt hat, kann man unterschiedlich interpretieren. Und dann kann man sagen, es geht zunächst einmal um die Landes- und Bundeszentralen für politische Bildung. Aber das scheint mir zu kurz gesprungen. Und es geht eben darum, was kann Politik leisten, um die sozialen und kulturellen Voraussetzungen der Demokratie zu pflegen. Und da scheint mir dann eine der größten Aufgaben von politischen Eliten, also wenn man Eliten bestimmte Aufgaben zuschreiben will, zu sein.
Dann kommen wir zum Schluss doch nochmal zu den Aspekten, die diese Widerstandsfähigkeit herstellen, garantieren, also dass uns da kein Mast- und Schotbruch passiert, dass die Segel immer schön straff gezogen sind. Da ist ja dieses, in Ihrem Buch, dieses Beispiel des Stadtbades Offenbach ein entscheidender Punkt. Aufbruchsignal Anfang der 60er Jahre, Daseinsvorsorge der Kommune. Also das ist jetzt nicht nur, dass man hin und her schwimmt und gegen das Ertrinken gefeit ist, sondern das hat ja auch was mit Hygiene zu tun oder man begegnet sich, es ist klassenlos. Und die Kommune, Sie haben es gerade selbst gesagt, ist ja wie die Familie auch da der überprüfbare Nukleus. Was muss passieren, was darf nicht passieren, damit auch in den Augen dieses mündigen Bürgers die Demokratie keinen Schaden nimmt? Also was für Orte gibt es da noch in Ihrer Vorstellung, wo sich die Bürger begegnen und wo die Politik verpflichtet ist, sage ich mal, das Spielfeld reinzuhalten oder überhaupt erst zur Verfügung zu stellen?
Das, was ich eine demokratische Haltung oder demokratische Tugenden nennen würde, ist etwas, was, wie ich am Anfang formuliert habe, eben nicht vom Himmel fällt, sondern das setzt demokratische Erfahrungen voraus. Also unsere Bereitschaft, unsere Bereitschaft, uns für die Demokratie einzusetzen, und zwar unter Umständen gegen sozusagen Partikulare, unsere eigenen partikularen Interessen. Mhm. Unsere Bereitschaft, um nur ein Beispiel dann zu nehmen, Steuererhöhungen zu akzeptieren, um eben Institutionen zu finanzieren, die das Überleben der Demokratie ermöglichen, fällt eben nicht vom Himmel, sondern setzt demokratische Erfahrungen voraus. Und demokratische Erfahrungen sind Erfahrungen, in denen wir das Gefühl haben, so fühlt sich Freiheit an, so fühlt sich Gleichheit an, so fühlt sich Gerechtigkeit an. Um die sozusagen drei großen Begriffe, die ja immer wieder ins Spiel gebracht werden, zu erwähnen. Und das heißt, wir brauchen Orte, an denen wir diese Erfahrungen machen können. Und das sind fast immer Orte, an denen sich soziale Kreise kreuzen. Mhm. Und das sind dann, es kann eine Frage von sozialer Ungleichheit sein, dass sozusagen unterschiedliche Klassen sich begegnen, aber es ist mit Sicherheit auch eine Frage von unterschiedlichen Kulturen, die sich kreuzen und sich begegnen. Und an diesen Orten können wir diese Erfahrungen machen, auf denen die Demokratie eigentlich beruht. Und dazu zählt dann eben auch ein kommunales Freibad oder ein kommunales Hallenbad. Aber dazu zählen auch Parks, dazu zählen Spielplätze, dazu zählen Schulen, dazu zählen überhaupt öffentliche Räume aller Art. Und erst wenn wir diese Erfahrungen machen, beginnen wir so etwas zu entwickeln wie eine demokratische Haltung. Und es ist eben nicht etwas, was wir auf bestimmte Werte reduzieren können, wo wir dann auch sagen können, wir wissen genau, was Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit bedeutet, sondern diese Erfahrungen sind die Erfahrungen, in denen wir darauf gestoßen werden, dass es Menschen gibt, die gleich sind, aber etwas ganz anderes unter Gleichheit verstehen, die genauso frei sind wie wir, aber etwas anderes unter Freiheit verstehen, die genau wie wir an Gerechtigkeit glauben, aber etwas anderes unter Gerechtigkeit verstehen. Und dieser Streit ist das Lebenselixier der Demokratie. Und die große Frage ist immer, wie schaffen wir es, dass aus diesem Streit, der notwendig ist und die Quelle eines demokratischen Lebens ist, dass aus diesem Streit kein Bürgerkrieg wird.
Also raus aus den Filterblasen, rein in die Begegnung, austauschen, verstreiten. Was aus dem Stadtbad Offenbach geworden ist, was das mit unserer Demokratie zu tun hat, das erfahren Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie das Buch ganz lesen. Demokratie, eine gefährdete Lebensform von Till van Raden. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.